Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir werden uns heute, nachdem wir uns im letzten Podcast der Armut gewidmet haben, der großen Gabe der Großzügigkeit widmen. Im Buddhismus ja das erste Parami, die Tugend, auf der letztendlich alles andere aufbaut, so wie ich es verstanden habe. Und ja, dann freue ich mich darauf, auf die heutige Unterweisung zum Thema Großzügigkeit. Was kannst du zu diesem Parami sagen, Silvia?
Also ich schätze diese wunderbare Fähigkeit und mein Standardsatz dazu ist, reich ist, wer teilen kann. Das habe ich im letzten Podcast schon erwähnt, das hing als große Wandzeitung in Kalkutta am Flughafen an der Wand, als ich im Sommer 77 dort ankam. Reich ist, wer teilen kann, dachte ich. Das stimmt. Und das war meine Erfahrung dann auch 2 Jahre in Indien und Nepal. Und dann habe ich natürlich Unterweisungen dazu bekommen, die mir auch sehr einleuchteten. Es gibt die 3 Arten des Gebens. Einmal, wenn man die Möglichkeit hat, Materielles zu geben, Essen, Trinken, Kleidung, was auch immer, ja, auch natürlich Geld. Wenn man das hat, dann soll man das tun. Dann die zweite Art des Gebens, Trost und emotionale Unterstützung und bei Bedarf, wenn man danach gefragt wird, auch Rat geben, also nicht unerbetene Ratschläge erteilen. Und drittens, Dharma schenken, im Sinne, jemanden unterstützen, ethisch und so weiter zu leben. Also ich habe das oft übersetzt als Hilfe zur Selbsthilfe. Also unterstützen, dass die Person sich selber besser versteht, ihr Verhältnis zur Welt besser versteht und mit ihren Lebenssituationen, mit den Herausforderungen gut umgehen kann und das Beste daraus machen. Also materiell geben, Trost und Unterstützung geben und Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Und das leuchtet mir unglaublich ein, denn dann können alle Menschen geben. Und wir verkürzen das manchmal. Großzügigkeit, ja, großzügig ist nur, wer Geld gibt und wer Materielles gibt, das ist richtig. Aber jemand seine Zeit schenken, sein Ohr leihen, zuhören, ist manchmal eine größere Herausforderung als Geld verschenken. Ja? Das ist schnell gemacht. Ich mache eine Überweisung oder schicke Geld an eine Einrichtung oder ja, wenn Spenden gesammelt werden, gebe ich halt was. Aber jemanden emotional zu unterstützen, wenn jemand traurig ist, die Person aufzuheitern oder so. Und dann eben Hilfe zur Selbsthilfe, das finde ich das Allerwichtigste, dass man Menschen hilft, selbstständig zu werden oder sich aus einer schwierigen Situation herauszuarbeiten. Ja? Also das finde ich unglaublich hilfreich. Und das Hilfe zur Selbsthilfe kann ja auch bedeuten, dass man jemanden materiell unterstützt, damit diese Person sich selbstständig machen kann oder so, also, oder bei einer gemeinnützigen Einrichtung mitarbeiten kann und so. Oder bei einer Tafel mitarbeitet oder so. Das ist ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten und das finde ich, das gefällt mir sehr gut. Dann kann man nämlich, auch wenn man wenig Geld hat, großzügig sein. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und dann leuchtet einem der Satz noch mehr ein, reich ist, wer teilen kann. Materielles, Zeit und so weiter.
Wissen. Und was genau ist jetzt dann auch die Konsequenz daraus? Also wenn du jetzt großzügig bist, was tut es für mich als Mensch, mal darauf geguckt, was macht es mit meinem Herzen, was macht es mit meiner Ausrichtung, mit meiner Haltung und natürlich weitergefragt, was tut es für die Welt, ne, die Großzügigkeit. Ja, jetzt mal fragen einfach noch, wie beurteilt ist vielleicht das richtige Wort, aber wie blickt der Buddhismus darauf, indem er ja sagt, das ist das erste Parami, der darauf baut, alles auf.
Also ich schätze da die Aussagen des Buddha, der eben jede Art von Extremismus und extreme vermeiden wollte und auch immer wieder darauf hingewiesen hat, es geht nicht darum, sein ganzes Geld zu verschwenden. Und bei den 7 Ratschlägen an einen König, da sagt er auch, wer Verantwortung für Menschen hat, also auch Geschäftsleute, die müssen einen Teil ihres Einkommens zurücklegen für schwere Zeiten. Damit, also, die können, also es geht nicht darum, alles, was man in den Händen hat, sofort zu verschenken, sondern man muss mit Vernunft und Augenmaß gucken, was brauche ich für meine Familie, was brauche ich für eventuelle Reparaturen, was brauche ich, um Waren einzukaufen, was auch immer, welchen Beruf man auch immer hat. Also es gefällt mir schon auch, also mit Maß, immer Maß halten, gucken, was geht. Aber wenn man wenig Geld hat und wenig materiellen Besitz, dann soll man eben was anderes geben. Und ich meine, das kennen wir alle. Wenn ich etwas geben kann, in dem Moment fühle ich mich reich. Und das hat mir auch in Indien dann eingeleuchtet, wenn mir arme Leute, die halt, mit denen ich mich ein bisschen unterhalten habe, mit Gesten oder mit 5, 10 Wörtern Hindi oder so, mir dann einen Tee angeboten haben, obwohl ich sah, die waren nicht wohlhabend oder so. Die waren reich in dem Moment. Und das leuchtet mir am allermeisten ein. Man fühlt sich selber lebendig und fähig, wenn man was geben kann. Ja? Und natürlich stärkt es die Verbundenheit untereinander. Und man weiß ja von den prämodernen Gesellschaften, die also vor Ackerbauzeiten lebten, dass die eine unglaubliche Großzügigkeit gepflegt haben und ein Teilen, also auch, ich habe noch ein bisschen was mitgekriegt von Almende-Feldern. Also die gehörten dem ganzen Dorf, die gehörten allen. Und da durften alle ihr Vieh weiden oder mal ernten oder sowas. Was das bedeutet, man fühlt sich nie völlig arm und man teilt es miteinander. Das gibt ein Gefühl von Verbundenheit. Und ich weiß als Kind, wir hatten ja ein Lokal, eine Gastwirtschaft, da kamen immer wieder mal Bettler vorbei und meine Mutter hat gesagt, aber natürlich, die kriegen immer eine Suppe und was zu essen. Und ich sehe immer noch den Tisch, wo dann diese etwas abgerissene Person saß und ja, Teller mit Suppe und ein Brot dazu. Also die haben nicht das teuerste Gericht bekommen, aber die haben genug bekommen und dann noch was zu mitnehmen. Und das habe ich als Kind erlebt, das hat man einfach gemacht. Ja, dann hat man, ja, armen Leuten auch geholfen. So, das fand ich sehr, sehr schön. Also Großzügigkeit ist ein Heilmittel für Verbundenheit oder ein unglaubliches Instrument, um Verbundenheit zu erleben und aber auch Selbstwirksamkeit zu erleben.
Ja, und bestimmt auch das beste Heilmittel gegen die Gier, die uns ja
absolut. Und das ist jetzt der andere Punkt, was sind meine Motive zu geben? Und da gibt es natürlich die berühmte Liste mit den 8 weltlichen Anliegen. Ich tue irgendetwas, ich gebe jetzt Geld, um meinen Status zu stärken. Ich bin reich, ich kann geben. Ich verstärke damit, also ich kann natürlich meinen Besitz nicht vergrößern dadurch, aber mein Ansehen, ja. Und außerdem ist ein tolles Gefühl, wenn man großzügig ist. Also man muss da wirklich ein bisschen aufpassen. Ja? Und, aber man flieht, also man will Status, Besitz, Anerkennung, Lob und schöne Gefühle haben. Und man hat Angst vor dem Verlust von Status. Ich kann nichts mehr geben, oh Gott, dann denken die, ich bin ein armer Mensch und ich kann nichts mehr geben. Und, oder auch Angst, mein Besitz wird ja immer weniger, wenn ich was gebe. Ja? Oder dann auch, oh Gott, dann finden sie mich nicht mehr toll. Ich kriege dann weniger Anerkennung, wenn ich weniger geben kann. Und dann fühle ich mich arm und das ist auch ein furchtbares Gefühl. Also ich finde es sehr hilfreich, immer wieder bei allen möglichen Aktivitäten auf diese 8 weltlichen Dinge zu achten. Was jage ich hinterher? Status, Besitz, Anerkennung, schöne Gefühle. Und wovor habe ich Angst? Vom Verlust dieser 4 Bereiche. Und das finde ich sehr hilfreich, immer zu prüfen, warum gebe ich? Oder, ich meine, und das finde ich wieder diese beiden, also Unterschied zwischen Motivation, das ist basiert auf vergangenen Erfahrungen. Ich mache das, letztes Mal habe ich Anerkennung gekriegt, die fand mich ganz toll, also gehe ich wieder, ja, oder so. Und Absicht, ich möchte einfach meine Verbundenheit ausdrücken, ich möchte was geben, das ist was anderes. Also zu gucken, aus welchen Motiven und Absichten gebe ich. Finde ich sehr, sehr hilfreich, immer zur eigenen Klärung, also was sind auch die Folgen meines Handelns für mich und für andere. Die andere Person hat vielleicht was davon, wenn ich ihr Geld gebe, aber wenn ich dann arroganter werde, ja gut, es ist nicht so unbedingt hilfreich. Also immer wieder prüfen.
Und trotzdem nicht auch pragmatisch gedacht, ehrlich gesagt, ist mir jeder Reiche, der viel für seinen Besitz angibt, um dafür gelobt zu werden, lieber wie jeder Reiche, der nach dem kapitalistischen System hier, wie sagt man so schön, Geiz ist geil handelt. Ja. Ich meine, das ist ja hier in unserer kapitalistischen Gesellschaft etwas, wonach Menschen wirklich auch handeln.
Ja.
Und das geht natürlich auch bis in die höchsten Ebenen mit hinein, dass Menschen auf ihrem Reichtum ganz massiv sitzen bleiben.
Also ich finde es immer gut, dass man auch reiche Leute anspricht, dass sie Großzügigkeit üben. Ich finde es auch richtig, dass große Kunden, also ich finde es nicht gut, dass man immer nur sagt, der Staat soll alles finanzieren, sondern die Mäzene finde ich wichtig, die Kunst unterstützen, aber auch Projekte. Und ich finde es gut, dass man reiche Leute immer wieder anspricht, bitte teilt euren Reichtum und tut was für die Gesellschaft. Und es gibt ja auch wirklich Unternehmerinnen, große Firmen, die regelmäßig spenden. Und das finde ich gut. Ja, also eher, also statt mit dem Zeigefinger auf die zu zeigen und zu schimpfen, über die, die nichts spenden, finde ich es besser, immer wieder, und das ist mein Ansatz, das Positive zu stärken und Leute versuchen zu inspirieren, dass sie was spenden. Und das habe ich bei uns, mitgekriegt, das habe ich in Deutschland generell mitgekriegt, lokale Unternehmen fördern die lokalen Vereine. Ja? Und ich habe das mitgekriegt, ich habe mal eine Studie gelesen über den Niedergang von Chicago. In Chicago gab es große, große, große Firmen, die haben jahrzehntelang das Philharmonieorchester und Theater und Sport und alles mögliche, soziale Projekte unterstützt. Und als die Firmen international wurden und die Menschen dort nicht mehr gelebt haben, die Besitzer, ist der ganze Kulturbereich unglaublich zusammengekracht. Also lokale Verbundenheit, also wieder Verbundenheit, fördert die Großzügigkeit. Also etwas frech gesagt, wenn ich in Bayern oder in Baden-Württemberg golfen will, dann ist es günstig, dass ich die dortige Wirtschaft und die dortigen Projekte und Sportvereine und was weiß ich was unterstütze, damit mein Land schön ist, wo ich dann meine Ferien verbringen kann oder golfen kann oder sonst was. Und das finde ich den Nachteil von diesen großen internationalen Konzernen, die nicht mehr eine Lokalbindung haben. Also ich denke, Verbundenheit und Großzügigkeit gehört auch wieder zusammen. Da ist ein starker Zusammenhang.
Ja, und wenn wir über die Großzügigkeit im Buddhismus sprechen, dann wird es ja auch ganz interessant, über Dana natürlich zu sprechen. Also wenn wir uns die anderen großen Weltreligionen anschauen, Christentum, Islam, Judentum, Sie haben ja so den Zehnten abgeben, diese drei großen theistischen Religionen.
Ja.
Im Buddhismus ist es das freiwillige Dana, soweit ich sehe, da wird nichts vorgeschlagen, aber wie würdest du das Dana-Prinzip so erklären können?
Also da habe ich sehr interessante Hinweise bekommen von meinen beiden tibetischen Lehrern, Lama Yeshe, Lama Sopa. Also es ging immer darum, dass man sozusagen die Fixkosten zahlt, also das Essen muss man halt irgendwie zahlen, aber es gab immer Freiplätze. Und als wir 1981 im Frühjahr unser buddhistisches Zentrum in Niederbayern eröffneten und die Lamas waren dann da und haben das richtig schön gemacht. Dann hat Dalai Lama Sopa zu uns gesagt, bitte keine Festpreise, sondern Dana-Prinzip. Ja, ihr könnt natürlich sagen, fürs Essen und Trinken und so weiter und Heizung und so brauchen wir ein bisschen Geld, aber ansonsten Dana-Prinzip. Und wir sind so gut damit gefahren und als ich dann selber anfing zu unterrichten, habe ich in Berlin, das weiß ich noch immer, also erst in Niederbayern und München und sonst wo, immer nur gesagt, ich mache einen Vorschlag, was man für einen Abend oder einen Tag gibt und immer, ihr könnt mehr geben, wenn ihr das Geld habt, ihr dürft aber auch weniger geben oder gar nichts, wenn ihr nichts habt. Und das mache ich bei meinen eigenen Kursen weiterhin so. Natürlich gibt es Zentren, die sagen, wir haben Fixpreise und es ist so und dann mache ich das eben, aber wo es mir möglich ist, immer Dana-Prinzip. Und ich weiß eben, da sind Frauen dabei, die arbeitslos sind oder ganz, ganz kleine Rente bekommen, die geben dann manchmal 5 Euro für einen Abend oder so oder 10 Euro für einen Tag, das ist schon viel für sie. Und also ich schätze das sehr, dieses Dana-Prinzip, dass man guckt, was kann ich mir leisten und ist natürlich auch Ausdruck von Dankbarkeit. Ich will ja nicht einfach nur absahnen und wieder gehen. Also ich finde das sehr schön.
Ja. Und ist Dana wirklich so zwischenzeitlich so verengt, dass Dana ja immer nur an die Lehrenden gegeben wird? Oder ist Dana nicht ein universelles Prinzip, dass ich auch Dana an die Köchin gebe, dass ich auch Dana an Menschen gebe, die ja genauso daran mitwirken, dass ich irgendwo sein kann?
Das haben wir immer so gemacht. Also wir hatten ja ein Seminarhaus mit 20 Betten in Mehrbettzimmern, also das war sehr schlicht und einfach in Niederbayern. Und es war klar, dass alle, also das kriegt nicht nur der Lehrer, und wir hatten also aber auch damals schon Lehrerinnen. Ich habe natürlich alle lehrende Frauen eingeladen, die ich irgendwo entdeckt habe. Buddhistische Frauen, die da waren. Ayakema war sogar mal da, kurz bevor ich da weggegangen bin. Also das haben wir so gemacht. Ja, dass eben auch alle, die mitarbeiten, und das mache ich auch, ich meine, ich gebe immer Trinkgeld, wenn ich irgendwo bin, ja, selber. Oder gebe dann manchmal eine kleine und die Leute, die den Garten machen oder so, wenn ich frage halt danach. Ja, und ich finde es schön. Ja, also alle Beteiligten, nicht nur die Lamas oder Lehrerinnen, Lehrer. Und das gefällt mir. Und es funktioniert. Das ist auch, ich unterrichte seit fast 40 Jahren und es funktioniert. Dass dann manchmal, ich mache bei Wochenkursen habe ich immer Umschläge ausgeteilt und habe gesagt, legt euer Geld in den Umschlag. Ich will einen Überblick behalten, wie die Einkommensverhältnisse bei euch sind. Und dann war in manchen Umschlägen 10 Euro oder 20 Euro und in manchen war es 600 Euro für eine Woche. Einfach wusste ich auch, also dann wusste ich ja, ein paar waren Akademikerinnen und die hatten einen sehr, sehr guten Job und so haben gut verdient. Die haben auch gegeben. Und ich habe das auch immer erklärt. Ich mache das mit den Umschlägen, weil ich ein bisschen wissen will, wie es euch geht.
Ohne dass es die viel geben können, ihr Name mit dazu.
Ohne
geben.
Name, einfach anonym das Geld und in eine Kiste rein und fertig.
Okay, ja gut. Dann lasst uns doch noch etwas sprechen über die Großzügigkeit, die jetzt nicht materiell ist. Du hast vorhin die Großzügigkeit erwähnt, andere Menschen zu trösten, emotional beizustehen und die Großzügigkeit eben anderen zu lehren.
Ja,
das waren die drei Großen.
Ja,
Dann magst du noch was erklären zu der Großzügigkeit, die wir emotional unseren Mitmenschen zukommen lassen können?
Also ich wurde, also bei Kursen mache ich ja immer Einzelgespräche. Und ich wurde oft danach gefragt, könnte ich dich auch zwischendurch mal anrufen oder vor dem Kurs oder nach dem Kurs noch ein Gespräch führen. Ich habe da gerade ein Problem in der Familie, bla bla bla. Und da wollten die mir am Anfang dafür Geld geben. Dann habe ich gesagt, du kannst das Geld gerne an ein soziales Projekt spenden oder beim nächsten Kurs spenden. Aber wenn ich Einzelbegleitung außerhalb von Kursen mache, das ist immer sozusagen mein Trost und Begleitung schenken. Und es tut mir gut und natürlich auch denen, die Unterstützung brauchen. Und ich bemühe mich darum, also ich habe auch ein Ohr und manchmal wird es ein bisschen anstrengend, weil ich häufiger, also ich halt jemand bin, die auch zuhört. Aber ich erlaube mir dann auch inzwischen nach einer Viertelstunde zu sagen, du, gibt's noch was und so. Aber ich finde das im Rahmen meiner Möglichkeiten, mache ich das gerne, dass ich Menschen begleite, aber auch mit einer Nachbarin, die mir halt erzählt, dass sie krank ist oder dass ihre Tochter krank ist oder irgendjemand aus der Familie, so gut es geht, bin ich da und begleite, obwohl ich auch erkenne, ich bin keine Krankenschwester und ich bin keine Sozialarbeiterin, ja, das ist nicht meine Hauptfähigkeit. Also, und das gebe ich auch vielen Menschen weiter, die meine Kurse besuchen, das sind ja sehr, sehr viele im sozialen Bereich, Therapeutinnen, Supervision, Coach, Psychologinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, also viele im sozialen Bereich, guckt einfach, was geht. Also jetzt nicht, das ist eine Regel und du musst es rund um die Uhr, sondern guck auch, dass du freie Abende, ich frage auch die immer, wie ist deine Balance zwischen Geben und auch Selbstfürsorge. Das ist ja bei uns auch ein großes Wort und es ist nicht nur egozentrisch, sondern das ist auch Ausdruck einer Korrektur von einer überaktivistischen Haltung, die halt bei uns so ist, du musst immer dich kümmern. Ja? Und wenn abends um 10 jemand anruft, musst du dich auch noch kümmern. Also ich habe auch Telefonzeiten. So, vormittags nicht, nachmittags oder gegen Abend. Ja, also da muss man immer gucken auf den Kontext. Und das mag ich so sehr an Buddhas Lehren, je nachdem. Man muss immer die eigenen Fähigkeiten, die Lebensphase, das Lebensalter und so weiter mit berücksichtigen. Was kann ich? Ich kann nicht 8 Stunden am Tag Telefonbegleitung machen, das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Mhm. Macht das Sinn?
Ja, ich mache das Sinn. Ja, sehr wohl. Und weil du gerade von der Balance sprachst zwischen Geben und Selbstfürsorge, frage ich jetzt auch nochmal explizit nach dem Thema Großzügigkeit auch in Hinsicht annehmen zu können. Ich habe das Gefühl, das fällt vielen von uns schwer. Ich kenne es aus meiner Familie, das war fast immer ein Kampf. Wer kann jetzt etwas annehmen? Also ne, es wurde was mitgebracht und dann sagt das Gegenüber, nein, aber das musst du doch, das darfst du doch nicht. Und es war ein Riesenkampf, darum etwas anzunehmen. So als ob es fast eine Beleidigung wäre, wenn man etwas, ja genau, wenn man etwas nimmt. Und ich spüre das heute auch noch, ne, dass ich sehr gerne gebe, aber sehr schlecht darin bin, eigentlich anzunehmen. Ne? Da sage ich, das muss doch jetzt nicht sein.
Genau, ist ja völlig überflüssig und so. Außerdem, ja, ist fast eine Beleidigung.
Ich habe doch alles.
Ich habe doch alles, genau. Ich will gar nichts haben.
Ja. Ja.
Da muss ich sagen, da hat ein Lama mal, und das war, glaube ich, Geshe Tekchok, der am häufigsten bei uns im tibetischen Zentrum in Niederbayern war, weil er am Anfang noch in England gelebt hat und später in Frankreich. Da konnte er leicht kommen und außerdem liebte er die Deutschen, weil die so kluge Fragen stellen und man mit uns so toll diskutieren kann und so, das mochte er total gern. Der hat uns eine Übung gegeben, hat gesagt, wenn dir das Geben oder das Annehmen schwerfällt, leg irgendwas und dann wusste ja Autoschlüssel oder irgendwie ein teures Buch oder ein tolles Buch oder irgendetwas oder ein Schmuckstück, was auch immer, was dir wertvoll ist und übe das Geben, dann gib die rechte Hand in die linke Hand. Und die linke Hand empfängt. Und dann gibt die linke Hand wieder der rechte. Ich habe erst gedacht, das ist ein bisschen witzig, aber das hat gewirkt. Also wirklich mit dieser Haltung, ich habe jetzt den Autoschlüssel in der rechten Hand, mein Auto, unser Zentrumsauto, und gebe es der anderen Hand. Und empfange das und nehme das an. Das war eine unglaublich tolle Übung, die ich häufig gemacht habe und ich habe die dann auch empfohlen und wir haben eine Zeit lang am letzten Abend im Kurs haben wir immer eine besondere Gabendarbringung in alle Buddhas aller Zeiten, aller Räume gemacht. Ja, wir haben, macht man ja in der tibetischen Tradition, das Mandala darbringen, die ganze Welt herschenken. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gesagt, bringt ein Symbol dessen, woran ihr hängt. Dann haben wir zum Teil Teddybären, Wanderstiefel, Autoschlüssel, ein Buch, Tagebuch. Also, und dann habe ich gesagt, und wenn ihr es nicht dabei habt, mein Haus, meine Wohnung, ja, mein Lieblingspulli, Zettel hingelegt. Und das dann zu schenken, das war eine dermaßen spannende Übung. Und auch das noch zu sehen, wer was da hingelegt hat, um den Altar in der Mitte herum, lauter Dinge, die uns am Herzen liegen, die wir hergeben und dann auch wieder nehmen können. Also ich finde es eine ganz, 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 ganz große Übung, das empfangen zu können. Also die ist wirklich wichtig und die gebe ich auch gerne immer wieder weiter. Annehmen lernen. Wobei es natürlich völlig in Ordnung ist, wenn eine Freundin Geburtstag hat und sagt, bitte, ich werde 80, ich will keine Geschenke, ihr wisst, bringt lieber was zum Essen mit, dann machen wir buntes Buffet, sowas. Also das kann ich natürlich akzeptieren.
Also Großzügigkeit, Herzensbildung, ja?
Ja.
Die Übung darin, unser Herz zu öffnen, hat dann mit Geben und mit Nehmen zu tun,
ja,
auch, ne? Also
ja,
geschlossenes, ja, Herz würde auch bedeuten, ich bin ja nicht dazu in der Lage, etwas anzunehmen.
Genau.
Soweit ich das sehe.
Ja.
Und ja, noch ein paar letzte Worte zum Thema Großzügigkeit. Ja, nochmal zusammenfassend vielleicht von dir.
Also ich habe es schon angesprochen, aber ich möchte es nochmal betonen. Geben ohne Erwartung von Dank. Ich gebe dir, damit du mir dankst, damit du mich toll findest, damit du mich großzügig findest, sondern das ist auch eine Übung. Und da kann man mit kleinen Dingen anfangen, dass man kleine Dinge, ein bisschen Geld verschenkt, ein bisschen mehr oder mal ein schönes Buch verschenkt oder dass man lernt zu geben, ohne dafür etwas zu erwarten. Und ich finde es nicht schlimm, wenn ich merke, ich erwarte was dafür, weil ich dann wenigstens merke. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, bei all diesen Übungen aus der buddhistischen Tradition, die ich seit ziemlich vielen Jahren, bald 50 Jahre übe, ich werde nicht ein völlig anderer Mensch. Aber ich merke schneller, wenn ich neidisch bin, wenn ich gierig bin, wenn ich was haben will, wenn ich Zuwendung will, wenn ich irgendwas haben will, ja, Status, Besitz, Anerkennung, schöne Gefühle, ich merke es schneller. Ich merke auch schneller meine Arroganz, wenn ich überheblich werde. Und das finde ich sehr hilfreich. Also ich bitte, die Erwartungen zu reduzieren. Man wird nicht ein total anderer Mensch, man hat eine Biografie, die kann man nicht wegmeditieren. Ja, aber man kann schneller merken und muss es nicht noch bestärken und verstärken, sondern dann stoppen. Okay, mögest du glücklich sein. Ja, die andere Person ist auch intelligent. Ja, 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 ich will immer noch viel haben, 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 aber ich weiß, im Moment brauche ich es eigentlich nicht. Und diese Einsicht ist unglaublich viel wert. Und das ist eigentlich für mich das, woran ich spüre, dass die Praxis wirkt. Ich merke es schneller.
Ja, und damit wir das alle schneller merken, wirst du bestimmt jetzt eine Übung dem hinzufügen.
Das mache ich sehr gerne. Sehr schön. Danke für deine Fragen.